Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt in die 10. Fragerunde und ich schlage vor, dass wir damit auch abschließen. Ich sage mal, wer noch als Fragesteller hier jetzt vor mir liegt, das ist der Gehring, das ist Frau Hinz zweimal und Frau Sager. Ja, ich sehe, dass Sie einverstanden sind. Dann rufe ich jetzt auf Herrn Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Gut, vielen Dank. Ich fasse mich auch kurz mit einer Frage an Herrn Professor Landfried nochmal zum Dienstrecht, nämlich wie Sie die vorgesehenen Änderungen im Dienstrecht im Hinblick auf die bundesweite Mobilität des wissenschaftlichen Personals, der Hochschulen und auch des wissenschaftlichen Nachwuchses bewerten und wie Sie dies vor allen Dingen im internationalen Wettbewerb um die viel zitierten besten Köpfe und eben um besonders hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewerten. Denn das wird ja sehr oft beklagt, dass eben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins europäische oder internationale Ausland dann abwandern würden.
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Hinz.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich kann Sie auch alle beruhigen. Ich habe nur noch eine abschließende Frage, und zwar an Herrn Schneider. Sie haben eben ja ausgeführt auf die Frage von meiner Kollegin Sager, dass es durchaus sinnvoll ist, auch im internationalen Vergleich sowas wie die Exzellenzinitiative auch durchaus weiterzuführen im Sinne von Wettbewerb der einzelnen Hochschuleinrichtungen, die sich direkt um Mittel eigenständig bewerben können und was dann auch zu einer weiteren Autonomie und dem Wettbewerb von Einrichtungen führt. Also weg vom Wettbewerb der Länder untereinander hin zum Wettbewerb der Einrichtungen, um dann auch international konkurrenzfähig zu sein. Jetzt gehe ich mal runter auf eine andere Ebene, nämlich die der Schulen. Und da wird ja auch immer mehr über Selbstständigkeit und Autonomie gesprochen. Und ich frage Sie jetzt mal angesichts Ihrer Kenntnisse im internationalen Vergleich, ob es nicht sinnvoll sein könnte, den 91b Absatz 2 auch so zu fassen, dass man nicht nur eine bei Vergleichsstudien und bei der Bildungsberichterstattung zusammenarbeitet, sondern auch eine Umsetzung der Konsequenzen in dem Sinne ermöglicht, dass man Programme, Förderprogramme auslobt von Seiten des Bundes in Zusammenarbeit mit den Ländern, um die sich dann die Schulen autonom selbstständig bewerben können. Dann hätte man nämlich auch das Problem, was ja jetzt anscheinend bei einigen Ländern aufgetaucht ist, beim Ganztagsschulprogramm sozusagen weg, dass es über die Länder, über die Kommunen laufen muss, sondern dann könnten sich Schulen selbstständig bewerben. Es gäbe eine verstärkte Autonomie. Es gäbe die Möglichkeit der Konkurrenzen auch untereinander, des Wettbewerbs, und wir wären auch im internationalen Vergleich sozusagen auf dieser Stufe dann auch besser aufgestellt und könnten auch nationale Schwierigkeiten vielleicht besser korrigieren, wie jetzt bei der OECD-Studie zu Migranten nach Pisa wieder aufgetaucht sind.
Vielen Dank. Jetzt abschließend Frau Kollegin Sager.
Ich habe zunächst eine Nachfrage an Herrn Professor Mayer. Herr Professor Mayer, Sie hatten sehr überzeugend uns dargelegt, warum der Weg Forschungsförderungsgesetz nicht mehr geht. Stichwort 72.2 und die Folgen. Sie haben aber gleichzeitig gesagt, Sie sehen dieses Thema, wie sicher ist die Projektförderung des Bundes, inzwischen doch skeptisch. Und da möchte ich Sie doch fragen, wie kommen Sie da zu einer anderen Darstellung und Einschätzung, als der Bund Sie selber gibt? Der Bund hat ja selber gesagt, er sieht da keine Veränderung, er beruft sich auf eine ungeschriebene Gesetzeskompetenz oder Grundlage. Und einige Abgeordnete hat es etwas stutzig gemacht, dass es im Begleittext eine Klarstellung gegeben hat für die Ressortforschung des Bundes, aber nicht für die Projektförderung des Bundes. Also wie kommen Sie jetzt zu der Bewertung, dass sich da doch etwas verändert hat und dass das jetzt doch eine Gefährdung der Projektförderung wäre, und was wären die Konsequenzen daraus? Herr Professor Landfried, ich habe auch an Sie noch eine abschließende Frage, die auch den Bildungsausschuss beschäftigt. Und zwar hat Herr Biedenkopf ja vollkommen recht, zu Recht gesagt, die Bildungsbiografien werden sich sehr stark verändern. Und auch wenn Hochschulgesetzgebung und Schulgesetzgebung nur noch bei den Ländern liegen sollte, liegt ja die Kompetenz für die berufliche Bildung und die Weiterbildung beim Bund. Und wir werden ja viel mehr Verschränkungen haben zwischen schulischer Bildung, beruflicher Bildung, akademischer Weiterbildung, beruflicher Weiterbildung. Und das wird ja auch versucht, auf der europäischen Ebene mit diesem Modulgedanken aufzunehmen durch den europäischen Qualitätsrahmen. Der setzt einen nationalen Qualitätsrahmen voraus. Wo soll in Zukunft Ihrer Meinung nach oder wo kann überhaupt noch Ihrer Meinung nach ein Ort des strategischen Zusammenwirkens in diesem Feld des Zusammendenkens von Bund und Ländern liegen? Also die Bund-Länder-Kommission wird es nicht mehr sein, die Kultusministerkonferenz ist es nicht und der Wissenschaftsrat hat eigentlich mit beruflicher Bildung und Weiterbildung bisher nichts zu tun. Also wo findet in Zukunft diese Art von strategischem Zusammendenken unter diesen Gesichtspunkten noch statt?
Vielen Dank. Dann können wir in die abschließende Antwortrunde gehen. Es beginnt Herr Professor Dr. Landfried auf die Fragen des Kollegen Gehring und der Kollegin Sager. Bitte schön.
Im Anbetracht der Zeit halte ich mich ganz knapp. Zunächst zum Dienstrecht. Die innerdeutsche Mobilität ist eigentlich kein Problem. Die Hochschulen wissen, wenn sie autonom sind, schon sehr gut, wie man solche Probleme behandelt, notfalls auch Juxta BAT. Kann Ihnen da also auch Fälle erzählen. Also ich mache mir da keine großen Gedanken. Auch das Professorendienstrecht, so wie es durch Bundesgesetz reformiert ist, bildet im Prinzip kein Hindernis dafür, da irgendwelche Sorgen zu haben, was die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angeht. Allerdings die Handhabung in einzelnen Ländern, zum Beispiel, dass man bei jeder Erstberufung immer nur das sogenannte Ausgangsgehalt nimmt, egal wo die Leute herkommen, das ist alles, ehrlich gesagt, nicht wettbewerbsfördernd. Wenn man also junge Leute, die von einer amerikanischen Firma kommen, in der deutschen Hochschule als Professor berufen will oder Professorin berufen will, dann gibt es Schwierigkeiten mit den Landesbehörden. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder höre. Aber das ist im Prinzip keine Frage hier der Föderalismusreform. International, habe ich das vorhin schon gesagt, gibt es einen dringenden Bedarf danach, eine europäische Abstimmung über die Mitnahme von Versorgungsansprüchen zu schaffen, beziehungsweise, Herr Drexler hat vorhin mal so gesprächsweise darauf hingewiesen, den Beamtenstatus für die Professoren aufzugeben und das mit über ein Angestelltenverhältnis zu machen, was rechtlich jetzt schon geht, und diesen Professorinnen und Professoren die Möglichkeit einer privaten Altersversicherung zu eröffnen, die sie dann in der Tat vielleicht da mitnehmen können. Also hier berühren wir nicht das Verfassungsrecht, denke ich. Die andere Frage, die Sie gestellt haben, die Frage des Austauschs, ich nenne das jetzt mal den Austausch von Informationen und das vorausschauende Gespräch über den Zusammenhang der Wertschöpfungskette von der Vorschule über die Grundschule, über die weiterführende Schule mit dem daneben laufenden Berufsbildungssystem, das ja gegenwärtig, wenn wir es statistisch beobachten, austrocknet oder von der Wirtschaft ausgetrocknet wird, um es schärfer zu formulieren, und in dem die Berufsschule einen, mit Verlaub gesagt, einen absolut sekundären Part spielt. Die Berufsschulleistungen werden in den Abschlussprüfungen nicht berücksichtigt oder spielen keine Rolle. Das sind alles Dinge, die einer Verbesserung bedürfen, wenn man das Berufsbildungssystem insgesamt verbessern will, weil ja das Berufsbildungssystem durch die Verdienste von Herrn Erhard beispielsweise die Möglichkeit eines tertiären Sektors eröffnet bekommen hat. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, ein solches Austauschgremium in jedem Fall zu schaffen. Ob man das dann Forum Bildung nennt oder wie auch immer, ist mir ziemlich wurscht. Es muss nur einen Ort geben und eine Regelmäßigkeit, bei dem die Herausforderungen nachher nicht erst in der Steuerungsgruppe für den Bildungsbericht Deutschland auftauchen. Das ist zu spät, wenn nur noch berichtet wird. Man muss auch die Möglichkeit haben, diese Probleme im Frühstadium auch durch die politischen Verantwortlichen erörtern zu können und dann an den zuständigen Stellen jeweils, da muss man jetzt auch wieder keine verfassungsrechtliche Debatte führen, die Lösungen herbeizuführen.
Vielen Dank, Herr Professor Landfried. Jetzt Herr Professor Dr. Mayer auf die Frage der Kollegin Sager.
Frau Sager, das Problem, das Sie angesprochen haben, beruht darauf, dass der alte, jetzt noch geltende 91b auf extensivste Weise ausgelegt worden ist, wie ich meine, in vielen Bereichen jenseits der Verfassung. Da es aber keinen Kläger gegeben hat, da alle einverstanden waren, hat das funktioniert. Jetzt wird der 91b neu formuliert, nicht nur neu formuliert, sondern sehr differenziert formuliert. Die Bildungsplanung wird weggestrichen. Und jetzt taucht das Problem auf, ob der Bund Projektförderung in Landesbereiche machen kann. In seinem eigenen Bereich ist das überhaupt kein Problem. Und da muss man sagen, der Bund hat keine Kompetenz. Denn er könnte das nur aufgrund einer Vereinbarung. In der Begründung steht aber, das kann er ohne die Länder. Das hat er früher so gemacht. Aber jetzt ist ihm das verschlossen. Das heißt, wir stehen vor einem neuen Status hier. Wir können nicht mehr so tun, so naiv tun, das habe früher geklappt, das klappt doch jetzt. Ich meine, wenn alle einverstanden sind und keiner klagt, dann ist es ja gut, dann klappt es auch jetzt. Aber verfassungsgemäß ist das nicht. Sodass wir also sehen müssen, dass durch diese Neufassung und diese Differenzierung in dem 91b, diese alten schwammige Auslegung, praktisch überhaupt nicht mehr möglich ist, in meinen Augen jedenfalls. Und das verhindert solche Projektfinanzierung des Bundes in Landesbereiche hinein, ohne dass eine Vereinbarung zugrunde liegt. Die Vereinbarung kann auch bedeuten, der Bund zahlt alles. Das ist klar, steht auch in der Begründung, ist auch richtig. Die Vereinbarung sagt nicht darüber, wie verteilt wird, aber es muss eine Vereinbarung vorliegen. Und ohne diese Vereinbarung geht das nicht, kann der Bund nicht in Landesagenten hinein. Greifen. Das ist mal Artikel 30. Und auf die Kompetenzkraft Natur der Sache kann er sich in diesen Fällen nicht beruhen, da es sich um eine Landeskompetenz handelt, die auch allein leisten könnten.
Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Jetzt abschließend Herr Professor Dr. Schneider auf die Frage der Kollegin Hinz.
Wir haben eine solche stärkere auch Finanzverantwortung, Autonomisierung, wenn Sie so wollen, im Schulbereich in den nordischen Ländern, auch in Holland, in den Niederlanden, also in dezentralisierten Einheitsstaaten. Ich würde aber dieses für die Bundesrepublik Deutschland nicht empfehlen. Im Schulbereich sind nach wie vor die Länder zuständig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Länder ihrerseits so etwas wie eine Exzellenzinitiative starten und bestimmte Schultypen oder Schulerfolge auszeichnen, sodass also auch hier sozusagen innerhalb der Länder dann ein gewisser Wettbewerb zwischen den Schulen zustande kommt. Aber Bundesmittel in dieser Weise zu verteilen, das halte ich im deutschen System nicht für möglich, nicht für zulässig, auch gar nicht für wünschbar.